möchte noch ein bisschen ausführlicher über das Thema Geld sprechen. Schuldschein. Nichts anderes ist das Geld. Es ist ganz interessant gewesen, in der Geschichte des Geldes ist es verschiedentlich zu Problemen gekommen, weil zum Beispiel die Goldmünzen mit den damals zur Verfügung stehenden Mitteln nicht so einheitlich geprägt werden konnten, dass für jedermann und für jede Frau feststellbar gewesen wäre, wenn zum Beispiel durch Abschliff der Goldgehalt dieser Münzen verändert wurde. Das heißt, es hat sehr schnell findige Leute gegeben, die gesehen haben, ja, da ist eine Münze, die ist vielleicht ein bisschen dicker geworden als die sonstigen Münzen oder die ist vielleicht ein bisschen unförmiger am Rand. Wenn ich das abschleife und wenn ich genug solche Münzen finde, die vielleicht ein bisschen dicker sind oder unförmiger sind, wenn ich das abschleife, zählt diese Münze noch immer als legitime Goldmünze. Ich habe aber dadurch natürlich ein Stückchen Gold auf die Seite geschaffen und kann das dann vielleicht einschmelzen und selbst Münzen damit prägen und ähnliches. Der Nominal- und der Realwert des Goldes oder des Geldes ganz allgemein hat sich dadurch zu unterscheiden begonnen. Darüber hinaus hat es so seltsame Phänomene gegeben, dass zum Beispiel die asiatischen Kulturen Silber höher geschätzt haben als die europäischen und die europäischen im Gegenzug dann eben Gold und dass es aufgrund der zunehmenden internationalen Handelsbeziehungen, insbesondere durch diese Erschließung der neuen Welt, 16., 17., 18. Jahrhundert und so, zu Missverhältnissen von Gold- und Silbermünzenbeständen gekommen ist. Die Silbermünzen sind nach Asien abgewandert und die Goldmünzen nach Europa. Also auch da seltsame Verwerfungen, die einfach mit der Zeit eingetreten sind und die es mit der Zeit notwendig gemacht haben, eine Instanz zu organisieren, die als Alleininstanz in der Welt festsetzt, was das Geld jeweils wert ist. Und diese Instanz ist sehr früh, nämlich im 17. Jahrhundert, die berühmte Bank von England gewesen, die einfach aufgrund der enormen Handelsmacht und der enormen Wirtschaftsmacht, die Großbritannien damals eben bedeutet hat, in der Lage gewesen ist, eine folgenreiche Garantie abzugeben, nämlich die Garantie, jedes Geld, das von dieser Bank von England anerkannt war, in Goldwerte umzutauschen. Das Geld, ganz egal, ob es jetzt Silbergeld gewesen ist, ob es Goldgeld gewesen ist, ob es sonstiges Münzgeld gewesen ist, was auch immer, wurde mit einer Goldgarantie, einer Goldwertgarantie versehen. Die Bank von England hat sich verpflichtet, jeden, der mit einer bestimmten Geldsumme kommt, mit einem entsprechenden Goldwert auszustatten, der also einen Tausch Geld gegen Gold durchzuführen. Und in dem Moment, wo das geschehen war, in dem Moment, wo diese Garantie abgegeben war, war es natürlich nicht mehr notwendig, dass diese Münzen selbst aus Edelmetallen geprägt waren. Dann konnte man im Prinzip diese Garantie auch auf einen Zettel Papier drucken. Und damit ist die Möglichkeit für Papiergeld entstanden. Papiergeld war wesentlich leichter zu transportieren, kann man sich leicht vorstellen, ist schon mal vom Gewicht her leichter, es war natürlich leichter zu verbreiten, es waren gewisse Dinge drauf druckbar, die, ich weiß nicht, eben wie die Nominalwerte des Geldes, also die Summe, die Zahl 10, die Ziffer 10, die Ziffer 50, die Ziffer 100 oder was auch immer, ne? Dafür gesorgt haben, den Wert sehr deutlich zu signalisieren. Es hat noch dazu die Möglichkeit gegeben, eben sehr deutlich die Unterschrift draufzusetzen und vieles mehr. Das Papiergeld, das diesbezüglich schon wesentlich deutlicher macht, dass es sich dabei im Prinzip um geronnenes Wissen handelt. Konnte man bei der Münze vielleicht noch darauf hinweisen, hier ist eine ontologische Basis, hier ist etwas Reelles, das ich in der Hand habe, das einen Wert hat und das ist eben so viel wert, so ist beim Papiergeld schon sehr deutlich der Aspekt des Wissens sichtbar. Der jeweilige Zentralbankpräsident gibt eben da seine Unterschrift drunter und signalisiert damit, dass dieses Geld Wert hat. Wir wissen ganz einfach, dass es Wert hat, weil der seine Unterschrift drauf gibt. Mit dieser folgenreichen Entwicklung ist es natürlich möglich geworden, Geld zu drucken, und mit Hilfe des Buchdrucks ist es auch relativ einfach geworden, Geld zu drucken, und damit ist es für sehr viele Staaten, insbesondere dann in der weiteren Differenzierung der Staatenwelt am Globus, also in der Gesamtwelt, sehr verlockend geworden, Geld zu drucken, unabhängig von der Garantie irgendeiner dahinterstehenden Bank. Dürfte klar sein. Die Bank von England hat sich insbesondere dann in den entstehenden Konflikten, Stichwort Erster Weltkrieg, ganz besonders dann auch Zweiter Weltkrieg, zunehmend unfähig gesehen, diese Garantie der Goldwertbasierung des Geldes weiter aufrechtzuerhalten. Es hat einfach zu viele Geldarten bereits gegeben, es hat zu viele Staaten gegeben, die untereinander verfeindet gewesen sind, und diese Staaten haben sich sehr großenteils dann auch nicht mehr darum gekümmert, ob die Bank von England diese Garantie einlösen kann oder nicht. Die haben einfach Geld gedruckt, insbesondere dann natürlich zur Finanzierung großer Waffengänge, wie im Zusammenhang des Ersten Weltkrieges oder des Zweiten Weltkrieges dann ins Spiel gekommen sind. Sie kennen diese Geschichte vielleicht, 1944, der noch während des Zweiten Weltkrieges, der große Bedarf auch im Anschluss an die unmittelbar davor stattfindende Wirtschaftskrise, der große Bedarf einer Einigung diesbezüglich. Bretton Woods. Eine große internationale Konferenz, in der eigentlich so etwas wie eine Nachfolgeinstitution der Bank von England angedacht gewesen ist. Also wo man eigentlich dann auch gesucht hat, eine Organisation einzuführen, die eine solche Garantie abgeben kann. Und es sollte eigentlich nach den Vorstellungen damals beteiligten oder maßgeblichen Ökonomen sowas wie ein künstliches Symbol geschaffen werden, an dem sich alle anderen nationalstaatlichen Geldwerte orientieren. Aber aufgrund der geopolitischen und geohistorischen Situation haben sich bekanntlich die Amerikaner durchgesetzt bei dieser Konferenz und haben den US-Dollar als internationale Leitwährung institutionalisiert. Haben dafür gesorgt, dass der US-Dollar diejenige Geldform ist, an der sich alle anderen Geldarten messen sollen. Die Zentralbank von Amerika hat eine Garantie abgegeben, jedes erdenkliche Geld, das als solches anerkannt ist, in Dollarwerte umzutauschen. Nach bestimmten Wechselkursen, aber eben mit Dollarwerten zu fundieren. Und die Dollar, also die US-Dollar selbst, sind ihrerseits auf Gold basiert gewesen, das heißt auf Goldwerten, die in diesem berühmten Fort Knox in den USA gelagert gewesen sind. Damit sollte der Wert des Geldes garantiert werden. Das hat eine Zeit lang recht gut hingehaut, und aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung gerade der USA hat es da auch ziemlich lang keine großen Probleme gegeben, bis 1960er Jahre die USA selbst in einen folgenreichen und kostspieligen Krieg eingetreten sind, Vietnam, Sie kennen die Geschichte, und im Zuge dessen selbst gezwungen gewesen ist, die Notenpresse anzuwerfen, nämlich US-Dollar zu drucken, die dann ihrerseits nicht mehr mit dem zur Verfügung stehenden Gold fundiert werden konnten. 1970, 1971, glaube ich genau, hat Präsident Nixon die Goldfundierung des US-Dollars aufgehoben. Hat die Garantie aufgehoben, dass die US-Bank bereit ist, jede Art des Geldes und insbesondere den US-Dollar gegen Gold umzutauschen. Von da an war im Prinzip das gegeben, was wir heute kennen, nämlich, dass sich die Geldwerte im Verweis aufeinander stabilisieren und nicht mehr im Verweis auf irgendetwas, was nicht mit Geld zu tun hat, nämlich auf Gold. Unser heutiges Geld sowohl der Euro wie auch der Dollar, der Yen, was auch immer Sie denken können, hat deshalb einen Wert, weil eben auch die jeweils andere Währung einen bestimmten Wert hat. Die Geldwerte bestimmen sich über den Verweis auf andere Geldwerte. Und diese Geldwerte bestimmen sich wieder über den Verweis auf andere Geldwerte und diese wieder auf, über den Verweis bis wieder zurück sozusagen auf den ersten Geldwert verwiesen wird. Also Sie haben so ein Netzwerk von Verweisen, die im Prinzip alle in der Luft hängen und nur dadurch stabilisieren, sich eben gegenseitig stabilisieren. Die Autopoetisierung des Geldes könnte man das nennen.
Eben, da braucht man keine meine externe Referenz.
Offensichtlich nicht. Naja, die Geschichte ist natürlich die, dass ich in dem Moment, wo die Amerikaner ihre Goldbasierung abgegeben haben, der US-Dollar bereits als Leitwährung für eine ganze Reihe von anderen großen Währungen etabliert gehabt hat, nämlich zum Beispiel als Leitwährung für den Yen, für die japanische Notenbank und die Japaner haben ihrerseits den Wert ihres Geldes dadurch fundiert, dass sie in ihrer Zentralbank nicht Gold gehortet haben, sondern US-Dollar gehortet haben. Und eine ganze Reihe von anderen Ländern haben das genauso getan. Bitte.
Wie der Dollar noch durch Gold gedeckt wurde, wie war der Wert des Goldes bestimmt? War irgendwie festgestellt?
Ja, natürlich, aber fragen Sie mich nicht im Detail wie. Aber selbstverständlich, auch der Goldwert ist natürlich auf dem Goldmarkt regelmäßig dann in einer bestimmten Art und Weise je nach Förderung und je nach Nachfrage und Bedarf festgesetzt worden. So gesehen könnte man natürlich auch diesbezüglich sagen, Sie haben ganz recht, nicht, dass auch da bereits Virtualität im Spiel war, weil ja auch der Goldwert kein absoluter Wert gewesen ist, sondern eben fluktuiert hat. Nicht? Aber im Hinblick auf das Geld war der Goldwert dann doch sowas wie der Basiswert, der Leitwert, an dem sich das Geld orientiert hat. Mit dieser folgenreichen Entscheidung von Nixon hat sich aber eben der Geldwert so weit von jeglichen anderen Bezügen abgehoben, dass man gewisserweise davon sprechen kann, dass eben Geld autopoetisiert wurde oder wie auch immer. Also es ist dieser Terminus, den Sie für all die, die damit nicht vertraut sind, den Sie auch nicht wissen, brauchen. Er steht für eine Theoriedebatte, die wir vielleicht auch im Zusammenhang des Wissens noch einmal ansprechen werden. Also insofern werden wir darauf zurückkommen. Vielleicht behalten Sie ihn gegenwärtig einmal so ein bisschen im Hinterstübchen. Ich werde den Terminus dann noch besonders erläutern. Ja, wo war ich jetzt? Die Goldfundierung, genau.
Virtualität kommt bereits im Spiel. Also ist man nochmal zurückgegangen zu dem,
ganz richtig, ja. Richtig. Also zu den Zeiten, als die US-Amerikaner das Geld vom Gold entkoppelt haben, haben sich natürlich bereits eine ganze Reihe von anderen mächtigen Wirtschaften gebildet gehabt und etabliert gehabt, die ihrerseits große US-Dollar-Reserven angehäuft haben und damit ihren eigenen Geldwert bestimmt haben. Und das ist im Zuge der weiteren Entwicklung, also insbesondere jetzt natürlich mit dem China, zu einer enormen Ansammlung von US-Dollar-Beständen in bestimmten Zentralbanken gekommen. Zum Teil ganz einfach auch deswegen, weil Länder wie Japan oder auch China ihre Produkte sehr günstig in Amerika verkaufen konnten. Die große wirtschaftliche Macht Amerikas hat einfach dafür gesorgt, dass die Konsumenten dort, naja, denken Sie an die 80er, 90er Jahre, natürlich die Konsumgüter der Japaner zum Beispiel im großen Stil kaufen konnten. Die haben einfach das Geld dafür gehabt, haben Produkte ins Land importiert, damals, weiß nicht, Videorekorder, Kassettenrekorder und was nicht damals für zentrale Produkte aus Japan gekommen sind und haben dafür dann Dollar nach Japan exportiert. Ein Leistungsbilanzdefizit ist dadurch entstanden. Das heißt, die Amerikaner haben wesentlich mehr an Produkten importiert, als sie selbst an Produkten exportiert haben. Und sie tun das auch heute noch. Walmart, wer es kennt, das ist, glaube ich, die größte Handelskette in Amerika, also in den USA, bezieht, glaube ich, 90% seiner Produkte mittlerweile aus China. Also diesbezüglich hat China Japan als großen Importeur von Produkten nach Amerika, also jetzt Verkäufer von Produkten nach Amerika abgelöst. Im Gegenzug dazu erhalten sie Dollars, die sie in ihrer Zentralbank horten, um eben ihre eigene Währung zu fundieren damit. Jetzt ist aber natürlich der Dollar nichts anderes als ein Schuldschein für spätere Leistungen. Das haben wir am Anfang dargestellt. Also für Leistungen, die irgendwann einmal dann zurückgezahlt werden sollten. Das heißt, dieses enorme Handelsdefizit, das die USA mittlerweile angehäuft haben, bedeutet nichts anderes als eine enorme Verschuldung der USA gegenüber denjenigen Ländern, die eben wie Japan und China aktuell Produkte dorthin exportieren, dorthin verkaufen. Diese Verschuldung trägt dazu bei, dass diese Geldwerte, die in den Zentralbanken gehortet sind, sehr fiktive Geldwerte werden, weil sie bereits so enorme Summen sind, dass das eigentlich in absehbarer Zeit nicht zurückbezahlt werden kann. Denkt auch niemand dran. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass die Chinesen und die Japaner ganz großes Interesse haben, weiterhin ihre Produkte günstig nach Amerika verkaufen zu können. Das heißt, die sind an der Beibehaltung dieses Status quo interessiert. Die sind daran interessiert, dass eben diese Fiktivität der gehorteten Geldmengen, US-Dollar-Mengen, nicht thematisiert wird. Die Amerikaner sind ihrerseits daran interessiert, weil es sich ja um Schulden handelt und die keineswegs darauf hingewiesen werden wollen, dass sie diese Schulden irgendwann zurückzahlen müssten. Das heißt, sie haben zwei Partner, die im Prinzip mit relativ fiktiven Geldwerten zu tun haben, die beide ganz genau wissen, dass es sich um Virtualität handelt, um eine aufgeblasene, um einen Superbubble, also eine enorme Blase, die sehr eigentlich durch überhaupt nichts mehr fundiert ist, die aber beide das Interesse haben, diese Blase nicht zum Platzen zu bringen. Das ist so ein bisschen die aktuelle Situation der Weltwirtschaft, sehr vereinfacht dargestellt, im philosophischen Rahmen vielleicht. also sozusagen für unseren Rahmen auch genügend. Aber nichtsdestotrotz trägt dies dazu bei, und das ist jetzt der Aspekt, auf den ich Sie aufmerksam machen will, dass, wenn immer solche Probleme thematisiert werden, mit Nichtwissen operiert werden muss. Ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben. Im vorigen Sommer hat die Zentralbank von Südkorea damit begonnen, ihre US-Dollar-Bestände abzubauen. Ganz einfach deswegen, weil manche Akteure, eben zum Beispiel die Zentralbank von Südkorea, mittlerweile doch kalte Füße bekommen. Die sehen, dass da sehr fiktive Werte im Spiel sind, die unter Umständen, ich weiß nicht, im Zusammenhang von solchen Kriegsgängen, wie die USA sie gerade im Irak betrieben hat, dass diese Blase platzen könnte. Und weil natürlich die eigene Nationalwährung auf dieser Blase fundiert ist, weil sich das südkoreanische Geld nur über das amerikanische Geld als solches definiert, in seinem Wert als solches definiert, haben die natürlich Angst, dass wenn die Amerikaner den Bach runtergehen, wenn der US-Dollar den Bach runtergeht, ihr eigenes Geld auch entwertet werden könnte. Und genau das fürchten heute sehr viel globale Akteure. Und diese Furcht ist keineswegs unbegründet, wie Experten auch immer wieder herausstellen. Allerdings ist natürlich die Veräußerung von solchen enormen Summen höchst problematisch. Denn in dem Moment, und das kennen Sie vielleicht von der Börse, in dem Moment, wo irgendein Land, das wirtschaftlich mächtig genug ist, signalisiert, dass es kein Vertrauen mehr hat in diese Fundierung des eigenen Geldes, sprich in den US-Dollar, ziehen alle anderen nach und verlieren ebenfalls ihr Vertrauen und versuchen so schnell wie möglich ihre Geldbestände loszuwerden, sprich sie zu verkaufen. Und in dem Moment, wo das alle machen, ne, denken Sie an die Börse, in dem Moment, wo alle ihre Aktien abstoßen, verlieren die Aktien aber so rasant ihren Wert. Ne? Also dann ist sozusagen innerhalb kürzester Zeit die Blase geplatzt. Solche Nationalbank- oder Zentralbankbestände lassen sich aber ganz einfach nicht von heute auf morgen abstoßen, einfach weil sie so groß sind. Das heißt, die können beim besten Willen nicht hergehen und sagen, heute veräußere ich all meine US-Dollar-Bestände. Die brauchen Zeit dafür. Diese Zeit ist aber in aller Regel dann länger, als es benötigen würde, dass sich diese Bestände verdünnisieren, ganz einfach, weil sie entwertet werden, wenn alle anderen dasselbe tun. Auch Russland hat vor kurzem, vor 2 Jahren, glaube ich, damit spekuliert, ganz einfach deswegen, weil aufgrund der Handelsbeziehungen jetzt Europa mit der relativ starken Währung des Euros viel näher läge als Amerika, ihre Zentralbankbestände in Euro umzutauschen, sprich den Dollar in Euro umzutauschen. Die haben gar nicht jetzt so sehr die Furcht gehabt, dass sich der US-Dollar in nächster Zeit entwerten könnte, sondern die haben ganz einfach aufgrund dessen, dass sie viel intensivere Handelsbeziehungen nach Europa haben als nach Amerika, zumindest zur Zeit, geplant, große Bestände ihrer Dollarreserven in Euro umzutauschen. Auch dieses Vorhaben hat sofort dafür gesorgt, dass sich am Währungsmarkt ein enormes Misstrauen gegenüber dem Dollar eingestellt hat. Also werden die Märkte sofort aufmerksam, was die Russen wollen, die Dollar verkaufen, dann müssen wir sofort unsere Dollarbestände auch abstoßen. Weil sonst laufen wir Gefahr, dass wir zu spät kommen und das ist nichts mehr wert. In dem Moment, wo sie das tun, haben auch die Russen natürlich kein großes Interesse mehr zu signalisieren, dass sie Dollarbestände loswerden wollen, weil das würde bedeuten, dass die Entwertung in Fahrt kommt und damit auch ihre eigenen Bestände entwertet werden, bevor sie umgetauscht werden können. Das heißt, sie haben eine Situation, wo eigentlich alle Global Players höchstes Interesse daran haben, dass alles so bleibt, wie es ist. Und wenn alles so bleibt, wie es ist, dann wird die Blase immer größer. Was heißt das jetzt für unsere Zusammenhänge? Sie haben auf der einen Seite ein Medium, das über Wissen funktioniert, von dem eben alle wissen, dass es etwas wert ist, von dem eben aber auch nicht allzu genau gewusst werden darf, welche Art und Weise diese Werte bestimmt werden, weil sonst nämlich diese Werte verloren gehen könnten. Das heißt, Sie haben ein bestimmtes Symbol, das für Wissen steht, das über Nichtwissen funktioniert. Das über ein relativ strategisch platziertes Nichtwissen funktioniert. Ich habe das Beispiel, glaube ich, auch in diesem Zusammenhang schon des Öfteren gebracht. Nicht? Wenn der amerikanische Notenbankpräsident an der falschen Stelle seiner regelmäßigen Presseerklärungen einen Hustenanfall erleidet, dann treten weltweit Tausende von Experten beginnen zu arbeiten, um eben das Misstrauen, das dadurch geweckt werden könnte, wieder zu beseitigen. Nicht? Um zu signalisieren, nein, das war nur wirklich tatsächlich ein Hustenanfall, der Dollar ist ohnehin was wert. Es gibt diese Probleme gar nicht. Nicht? Und Ähnliches. Also das heißt, der Notenbankpräsident muss sich bei diesen Presseerklärungen sehr genau überlegen, was er jeweils der Öffentlichkeit mitteilt. Wenn der ein falsches Wort verwendet, dann ist die Gefahr gegeben, dass die Lawine in Kraft getreten wird oder losgetreten wird. Und sich natürlich so verselbstständigt, dass sie innerhalb kürzester Zeit dann auch nicht mehr, beim besten Willen, nicht mehr aufgehalten werden kann. Bitte.
Das heißt, der kritische Zustand darf nicht erwähnt werden. Also das ist mit Nichtwissen gemeint.
Das ist mit Nichtwissen gemeint. Ein strategisches Ausblenden von gewissen Zusammenhängen. Die natürlich auf der anderen Seite, und das ist das Entscheidende an unserer Gesellschaft, das ist das Entscheidende an jeder Welt, in der wir leben, die auf der anderen Seite natürlich bei Experten höchst bekannt sind. Wo der ganze Wissenschaftsbetrieb im Prinzip davon lebt, das, was da ausgeblendet wird, auch wieder einzublenden. Ich, indem ich hier in dieser Vorlesung Sie auf diese Zusammenhänge aufmerksam mache, tue nichts anderes, als dasjenige Wissen, das, was weiß ich, vom amerikanischen Notenbankpräsident ausgeblendet wird, hier temporär wieder einzublenden. Ich arbeite sozusagen an der Destabilisierung des US-Dollars, wenn Sie so wollen. Subversiv war die Philosophie schon immer tätig. Es ist eine Welt, in der Wissensstände beständig ein- und wieder ausgeblendet werden, weil diese Welt nur so funktioniert. Das ist der Aspekt, auf den ich Sie heute ganz besonders aufmerksam machen will. Bitte.
Aber nicht, also ich finde nämlich auch sehr faszinierend den Zusammenhang, wird umso stabiler, je mehr verschiedenes, differenziertes Wissen es ist, weil je mehr Wissen es gibt, desto unüberschaubarer ist es. Das heißt, umso leichter ist es auch, Wissensteile davon auszublenden. Müsste es eigentlich sein?
Ja.
Also,
ja.
Unübersichtlicher und durch diese Unübersichtlichkeit eine gewisse Stabilisierung. Richtig, und ja. Gleichzeitig ist es aber nicht möglich, nämlich dieses, es sollte alles so bleiben, wie es ist, auch alles bleiben, ist die echte Stabilisierung prinzipiell unmöglich.
Ja. Ganz richtig. Also auf der einen Seite sind die Zusammenhänge natürlich komplex geworden und haben dadurch oder daher eine gewisse Stabilität.
Ja.
Also aufgrund dessen, dass solche Zusammenhänge nicht so durchschaubar sind, dass sie auch jetzt nicht so quasi vor Augen stehen, dass da eine ganze Reihe von kontraintuitiven Annahmen im Spiel sind, nicht? Dass man sich erst einmal vergegenwärtigen muss, dass das Geld ja im Prinzip ein Wissensbestand ist und vieles mehr. All das stabilisiert dieses Wissen auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, und das ist der Aspekt, der mich besonders interessiert, gibt es zum Beispiel in den Wissenschaften intrinsische Anreize, dieses Wissen wieder hervorzuholen oder es einzublenden oder es sichtbar zu machen. Sprich, dieses Nichtwissen, das da notwendig ist, damit das Vehikel funktioniert, in Wissen zu verwandeln. Ganz einfach deswegen, weil Sie zum Beispiel in den Wissenschaften nur was werden können, wenn Sie eben etwas einblenden, was zuvor ausgeblendet gewesen ist. Das heißt, wenn Sie wissenschaftliche Artikel veröffentlichen, wo eben auf etwas hingewiesen wird, was zuvor nicht gewusst worden ist. Nur dann haben Sie eine Chance, einen Arbeitsplatz in der Wissenschaft zu bekommen, Aufmerksamkeit zu finden. Das heißt, die moderne Gesellschaft hält sich gewisse Mechanismen bereit und hat die auch entsprechend institutionalisiert und etabliert, die dafür sorgen, dass das, was ausgeblendet werden muss, damit das Vehikel überhaupt funktioniert, auch wieder eingeblendet wird. Der zweite Bereich diesbezüglich ist der Journalismus, der insbesondere das weite Feld der Politik betrifft. Ich brauche es, glaube ich, gar nicht extra aussprechen. In der Politik geht es ganz besonders um strategisches Operieren mit Nichtwissen. Jeder Politiker, der all sein Wissen jederzeit in der Öffentlichkeit auf den Tisch legen würde, wäre nicht lange Politiker. Es geht darum, die Dinge so zu formulieren, dass sie für den Wähler annehmbar klingen. Und für den Wähler annehmbar ist eben sehr viel, was Politiker wohl wissen, was aber der Wähler nicht wissen soll. Bitte.
Ich habe eine Frage, ich kenne mich da auch nicht ganz genau aus, aber ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Amerika sich zum Beispiel sehr beklagt, dass China den Yen günstig niedrig hält.
Ja.
Und insofern hat es doch sicher damit zu tun, dass sie diese Dollarreserven haben in diesen riesen Ausmaßen.
Richtig, ja, natürlich.
Und es ist doch dann aber eigentlich wieder ein reeller Wert, der dahinter steckt. Oder ich meine, weil es ist ja dann wieder rückgebunden. Dadurch, dass sie den Yen so niedrig halten, können sie stark exportieren, die Wirtschaft steigt und somit ist es doch wieder rückgebunden an einen reellen Wert, oder?
Es gibt da meines Wissens sehr, sehr diffizile Untersuchungen festzustellen, was die Wertbasis von solchen Dollarbeständen, Geldbeständen, aber ganz allgemein von solchen symbolischen Werten eben ist. Da versucht man dann hochzurechnen, was der Wert jetzt territorial im Hinblick auf die Unternehmen, die es gibt in Amerika, im Hinblick auf die Arbeitskräfte, die es gibt in Amerika, im Hinblick auf die Wissensbestände, die es gibt in Amerika und all das hochzurechnen. Und das ist ganz interessant, also ist natürlich sehr schwer quantifizierbar. Also wer stellt genau fest, was nicht klar ist. Also Der Immobilienmarkt in Manhattan ist sicher ein relativ handfestes Ding, das man dann auch weiß nicht, im Gesamt des Territoriums hochrechnen kann. Nicht? Aber ich weiß nicht, wie lässt sich dann feststellen, ob das Wissen zum Beispiel, das in Amerika in Form der weiß nicht, MIT und Harvard und Stanford und wie sie alle heißen, Princeton und so, nicht? Also in großen Universitäten prozessiert wird. Da gibt es eine ganze Reihe von Unwägbarkeiten, aber es gibt solche Hochrechnungen. Und soviel ich weiß, haben auch diese Hochrechnungen, kommen nicht auf jene Werte, die reell oder nominal in Form von Geldwerten in den Weltzentralbanken vorhanden sind. Nicht? Also da ist auch noch ein Missverhältnis im Spiel. Aber Sie haben ganz recht, also Amerika ist höchst daran interessiert, dieses Handelsbilanzdefizit abzubauen, ganz einfach, weil sie wollen, dass endlich auch ihre Produkte auf dem Weltmarkt kaufbar werden. Also die Chinesen können sich eben noch keinen, ich weiß nicht, was sind die neuesten Autos, also mehr General Motors, was auch immer, also Chevrolet oder sonst was kaufen. Nicht? Also nicht in dem Stil, wie die Amerikaner das wollen. Aber diese Sache ist auch wieder zweischneidig, weil dann können sich auch die Amerikaner, also wenn das chinesisch bewertet wird, können sich auch die Amerikaner dann ihrerseits die Produkte nicht mehr so leicht leisten, wie das gegenwärtig der Fall ist. Aber sie tun es, also sie arbeiten dran, das allerdings immer so strategisch platziert, dass eben damit dann nicht die Lawine losgetreten wird. Also das ist die Geschichte dahinter. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich noch eine Hand gesehen? Aber.
Also. Das heißt, Ihre These ist, dass absichtliches Wissen, also dass absichtlich Wissen verdeckt wird. Sie nähern es dann nicht Wissen, der andere ist Wissen, um gewisse Handlungen oder Entwicklungen, selbstgenannte Vehikel, beim Laufen zu bringen. Also zu viel Wissen macht Kopfweh, wenn das nicht war, dann tue ich weiter.
Naja.
Und wenn, also man wird bei nur mehrere Sachen.
Ja, natürlich.
Zum Beispiel, wenn ich zu einer Bank gehe und alle wollen das Geld abheben, wird es nicht funktionieren.
Natürlich.
Wenn jetzt Aktien da sind und oder was jetzt irgendwie gibt es ja so fiktive, ja. Dass man halt irgendwie die, wenn alle auf einmal alles wollen, dann geht es kaputt, ja. Und daher gibt es irgendwie so eine Fahrtstellung.
Naja, also nur weil es mir gerade einfällt, nicht? Sie haben das jetzt vor wenigen Wochen erlebt. Also die oberste Instanz unserer Regierung hat sich eingeschalten und eine persönliche Einlage bei der BAWAG vorgenommen, weil er eben ganz einfach signalisieren wollte, und das ist nichts anderes als ein bestimmtes Wissen kundzutun, dass die BAWAG eh stabil ist. Nicht? Also, ich meine, 2000 Euro, naja, aber nichtsdestotrotz.
Ich würde es umgekehrt sagen, um das Wissen, dass die BAWAG konkursreif ist, zu verdecken.
So kann man es auch nennen. Ich meine, ich würde nicht jetzt so weit gehen zu sagen, dass die BAWAG konkursreif ist. Ich würde glauben, und das ist jetzt ein mich sehr interessierender Aspekt, ich würde glauben, dass diejenige historische Epoche, für die die BAWAG und die Gewerkschaften und all das damit Verbundene zentral stehen, nämlich unsere Erwerbsarbeitsgesellschaftsepoche, eigentlich passé ist. Und das eines der vielen Zeichen dafür gewesen ist, dass da sozusagen eine ganze Epoche den Bach runtergeht. Dass aber natürlich auf der anderen Seite unsere Regierung und auch sonstige Wirtschaftstreibende und natürlich damit verbundene Institutionen sehr bedacht damit umgehen müssen, dass ja der Betrieb am Laufen gehalten werden muss. Wir können ja nicht riskieren, dass diese Epoche sozusagen mit einer Revolution, mit einem Paukenschlag zu Ende geht. Sie muss langsam zu Ende gehen. Und dazu ist es dann eben notwendig, sehr bedacht zu operieren. Und bedacht zu operieren heißt nichts anderes, als mit Nichtwissen zu operieren. Nicht? Also quasi dem Wähler zu signalisieren, na, also die BAWAG, das ist eine ewige Institution, die wird es auch in den nächsten 200 Jahren noch geben. Nicht? Ich habe vorhin Journalismus angesprochen, nicht? Auch das ein Bereich, der intrinsisch Anreize stellt. Also das heißt von innen her Anreize dafür stellt, dass ein gewisses Wissen wieder eingeblendet wird. Und der eigentlich sehr mächtig ist. Der eben dann zum Beispiel auf solche Zusammenhänge auch aufmerksam macht. Und das ist jetzt so ein bisschen die interessante Wissensstruktur unserer Gesellschaft, nicht? Auf der anderen Seite wissen natürlich die Politiker auch, dass die Journalisten das, was sie selbst ausblenden, wieder einblenden. Und die Journalisten wissen ihrerseits wieder, dass die Politiker sozusagen im Doppelpass etwas auszublenden versuchen, was sie wissen, dass von den Journalisten eingeblendet wird, was die wieder wissen, dass die Politiker ausblenden. Also es geht da so beständig hin und her und in diesem vielfachen Oszillieren, das ist der entsprechende Terminus dazu, kommt so etwas wie Wissen oder eben Nichtwissen. Eine gewisse Balance, die aber eben, weil so viele Leute daran beteiligt sind, in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit höchst temporär geworden ist. Es gibt keine langen Wissensbestände mehr. Es gibt kaum mehr etwas, das so, was nicht, 10, 15, 20 Jahre Bestand hat. Selbst so ehrwürdige alte Institutionen wie die Gewerkschaft, der ÖGB oder die BAWAG oder was auch immer, sind mittlerweile eben davon betroffen, dass sie nicht mehr als alt und ehrwürdig und damit als ewiglich angesehen werden, als von ewigem Bestand angesehen werden. Wir sind als moderne Gesellschaft gewohnt, mit Temporalitäten umzugehen, mit Kurzfristigkeiten zu operieren. Naja, und was das für Bedeutung für den Wissenschaftsbetrieb hat, das ist natürlich die zentrale Frage unserer Vorlesung hier. Natürlich hier auch nicht beantworten werde, sondern die ich Ihnen im Zuge dieses Semesters mitgeben möchte. Aber wir werden die letzten drei, glaube ich, sind es noch, Veranstaltungen natürlich dieser Thematik noch intensiv widmen. Bedenken Sie diesbezüglich einen Umstand, den ich schon herausgestellt habe. Die Universität als im weitesten Sinn Wissensvermittlungsinstitution, nämlich als Bildungseinrichtung, die zugleich eine Möglichkeit bieten soll, dass avanciertestes Wissen, fortschrittlichstes wissenschaftliches Wissen hier generiert werden kann und zugleich seine Nachfrage findet. Ich habe ja davon gesprochen, also die Universität ist eine der Lösungen dafür, dass diese relativ unwahrscheinliche Korrelation von Angebot und Nachfrage nach hochspezialisiertem Wissen zustande kommt, wahrscheinlicher wird. Die Universität funktioniert deswegen, weil ganz allgemein in der Gesellschaft gewusst wird, dass es hier noch unter anderem erwerbsarbeitsrelevantes Wissen gibt. Als Ausbildungsstätte dient sie Studenten, Studentinnen dazu, eben Karrierechancen oder Erwerbsarbeitschancen zu erhöhen. Wenn Sie eine akademische Ausbildung absolvieren, haben Sie bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Das wissen wir. Und genau mit diesem Wissen operiert die klassische Universität. Wenn sich aber die klassische Universität natürlich jetzt mehr und mehr Bedingungen ausgesetzt sieht, wo die Chancen auf einen Erwerbsarbeitsplatz selbst mit akademischen Titel und akademischen Grad nicht mehr so sicher gewährleistet werden kann, wo es eben sehr deutlich wird, dass auch Akademiker von Arbeitslosigkeit betroffen werden kann, na dann hat die Universität ein Problem. Dann funktioniert sozusagen das ihr zugrunde liegende Wissen nicht mehr und sie muss, das ist die Krux dieser Geschichte, zunehmend mit Nichtwissen operieren. Sie muss zum Beispiel in Budgetverhandlungen gegenüber der Politik und gegenüber der Wirtschaft so tun, wie wenn diese Frage der Erwerbsarbeitsqualifikation gar keine Frage wäre. Selbstverständlich verschafft universitäres Wissen, verschaffen akademische Grade, Titel, bessere Chancen am Arbeitsmarkt. Also hinterfragen, das ist auch nach wie vor so, nur es ist sehr deutlich geworden, dass diese besseren Chancen in Relation zu etwas anderem bestehen, nämlich zu den Chancen derjenigen, die eben keine akademische Ausbildung haben. Das heißt, heutzutage ist es in der großen Regel so, und es wird mehr und mehr so sein, dass sie einen bestimmten Druck nach unten ausüben, wenn sie auf den Arbeitsmarkt treten, nämlich in jenes Segment der Arbeitsmarktteilnehmer, die eben keine akademische Ausbildung haben. Das heißt, sie verdrängen diejenigen, die, was nicht, vor 50 Jahren vielleicht eine Chance gehabt hätten, mit einer bloßen Mittelschulausbildung einen Job zu finden, in das Segment nach unten. Sie finden selbst die hochqualifizierten Jobs nicht mehr, die eben klassisch akademisch gebildeten zur Verfügung oder geboten wurden. Und sie verdrängen diejenigen, die klassisch für das Segment darunter in Frage gekommen sind, von dieser Position. Und die geben natürlich ihrerseits den Druck wieder nach unten weiter. Downward Occupational Mobility wird das genannt. Nur um diesen Fachterminus einzubringen. Die Universität muss selbstverständlich so tun, wie wenn das kein Problem wäre, weil sie sonst natürlich ihre Position in der Gesellschaft nicht mehr rechtfertigen könnte. In dem Moment, wo die Universität im breiten Stil thematisiert, dass sie eigentlich erwerbsarbeitsrelevantes Wissen hier verbreitet oder generiert oder eben die Studenten damit ausbildet, in dem Moment fragt die Gesellschaft, naja bitte, wozu brauchen wir dann eine Universität? Nur damit sich da ein paar Philosophen wie der Füllsack irgendwie da in Glasperlenspielen ergehen und im Prinzip keine Produktivität erzielen. Das ist ein grundlegendes Problem, das die Universität zu lösen hat, und sie tut das, und es wird Ihnen vielleicht auch aufgefallen sein, durch eine ganze Reihe von Maßnahmen. Es gehört mittlerweile zum guten Ton, dass PR-Abteilungen an Universitäten tätig sind, die ganz einfach dafür sorgen, dass die Universität nach außen hin, sprich in die Gesellschaft hinaus, ein gutes Bild abgibt. Dazu gehören so Dinge wie das, was weiß ich, die Nobelpreisträger, die aus dieser Universität hervorgegangen sind, auf der Homepage der Universität aufgelistet werden. Dazu gehören eine ganze Reihe von sonstigen Maßnahmen, die dafür sorgen, dass eben die Universität als unhinterfragbare, ehrwürdige Institution bestehen bleibt. Auch wenn, und das ist das Interessante gerade bei Wissenschaftseinrichtungen, auch wenn in ihren eigenen Reihen eigentlich an der Aufdeckung dessen gearbeitet wird, was zu ihrem Funktionieren ausgeblendet werden muss. Also Sie haben da eine grundsätzliche Paradoxie, der im Prinzip die moderne Wissensarbeit grundsätzlich aufsitzt, die sozusagen beständig im Spiel ist, die für die moderne Wissensarbeit zentral ist und die wir in den nächsten Stunden auch noch ausführlicher besprechen werden. Haben Sie noch Fragen oder Anmerkungen, Einwände zu diesem Punkt? Wenn dem nicht so ist, bedanke ich mich für heute und freue mich auf die nächste Stunde.